Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Hallo und ein frohes neues Jahr wünschen Ihnen Stories, der Podcast, die besten Geschichten direkt ins Ohr. Und heute sind am Mikrofon meine Kollegin
Katja Schneider
und ich, Frank Menden. Aber es hat sich auch im neuen Jahr nichts daran geändert, dass wir mit einem Gedicht beginnen. Und da hat die Katja sich was ganz Tolles überlegt und was gefunden, nämlich von Christian Morgenstern. Wie heißt es denn, Katja?
Die Enten laufen Schlittschuh.
Na, dann bin ich aber mal gespannt.
Das kannst du auch. Die Enten laufen Schlittschuh auf ihrem kleinen Teich. Wo haben sie denn die Schlittschuh her? Sie sind doch gar nicht reich. Wo haben sie denn die Schlittschuh her? Woher? Vom Schlittschuhschmied. Der hat sie ihnen geschenkt, weißt du, für ein Entenschnatterlied.
Das finde ich sehr schön. Ich kann mir richtig schon das Entenschnattern vorstellen.
Super.
Ja. Wenn ich da mit meinem Brot komme und es hineinwerfe in den Teich.
Eine fantastische Idee.
Nicht wahr?
Ja.
Womit fange ich denn jetzt mal an?
Mit dem Schwimmen.
Ach, ich fange mit den Ehemännern an. Ehemänner heißt das Buch von Holly Gramazio und vielleicht passt es ja ganz gut nach dem weihnachtlichen familiären Stress, den manche von Ihnen vielleicht hatten. Geht es Ihnen vielleicht so wie Lauren? Lauren lebt in London und die kommt eines Tages vom Junggesellenabschied ihrer besten Freundin nach Hause und wundert sich, dass ein Mann in ihrer Wohnung ist. Sie sperrt sich schnell ins Bad, denn Holly ist die Autorin, Entschuldigung, Lauren heißt die Heldin, denn Lauren weiß ganz sicher, sie ist Single. Also so viel hat sie nicht getrunken, dass sie das vergessen könnte. Aber der Mann kann sich nicht überzeugen, dass er tatsächlich ihr Ehemann ist und ich mache es jetzt sehr, sehr kurz, denn Lauren kommt einem merkwürdigen Phänomen auf die Schliche. Ihr Dachboden gebiert Ehemänner. Das heißt, es funktioniert so, wenn ein Mann auf den Dachboden geht, kommt ein anderer Mann hinunter. Und das ist ein Prinzip, das Lauren sehr schnell erkennt und dann ist ihr auch sehr gut gefällt. Denn man muss sich nur vorstellen, es kommt ein Mann herunter, den man sofort denkt, nee, mit dem möchte ich hier keine Zeit verbringen. Schickt man ihn einfach wieder hoch, sagt, Schatz, könntest du oben nicht nochmal schauen? Und kommt jemand runter, der vielleicht wesentlich besser ist. Die kleine Krux an der Sache ist allerdings, dass sich auch Laurens Lebensumstände so ein bisschen ändern immer. Also sie hat nicht immer den gleichen Job. Eigentlich arbeitet sie in der Stadtverwaltung. Manchmal ist auch das Verhältnis zu den Nachbarn und zu ihren Freundinnen so ein bisschen anders. Und natürlich gibt es auch so die Frage, was macht man denn, wenn man jemanden wirklich toll findet von diesen Männern, die der Dachboden ständig runterschickt, aber derjenige dann plötzlich selber auf den Dachboden geht, weil er da einfach was sucht. Und dann ist die schöne Beziehung, die sich da anbahnt, vorbei. Oder was macht man, wenn man jemanden dringend loswerden will, aber der partout nicht auf diesen Dachboden will? Das klingt jetzt ziemlich verrückt und ich war am Anfang auch skeptisch, ich gebe es sehr zu, aber ich muss sagen, ich habe beim Lesen oft lauthals lachen müssen. Denn immer wenn man denkt, dass dieses etwas merkwürdig bizarre Experiment, was sie da schildert in ihrem Roman, immer wenn man denkt, das ist es aber wirklich auserzählt und ich habe alles begriffen, da kommt sie mit so einer tollen Idee wieder um die Ecke. Es gibt so eine großartige Wendung, dass man echt immer nur denkt, wow. Und sie kriegt es auch zu einem ganz tollen Ende erzählt. Also das ist ein super Roman, der sehr, sehr witzig ist, aber durchaus auch tiefer hat, weil er natürlich dieses moderne Datingverhalten analysiert und auch kritisiert und uns eben auch zeigt, was macht es mit uns, wenn wir eigentlich sehr schnell unsere Lebensumstände einfach mit einem Fingerschnipp quasi ändern können und nichts mehr wirklich aushalten müssen. Also ein wirklich kluges Buch, sehr, sehr witzig und eine große Freude, es entdeckt zu haben, muss ich sagen. War ein New York Times Bestseller und ich hoffe, es wird in Deutschland auch noch ein paar Wellen schlagen, was ist wirklich großartig. Und lassen Sie sich von diesem etwas merkwürdigen Cover bitte nicht abschrecken.
Es ist irgendwie Kanickel drauf, pinke
Kaninchen sind drauf. Ja, ich nehme an, es soll so eine Art Rabbit Hole darstellen, denke ich mal. Das habe ich mir jetzt so gedacht.
Die kommen nicht vor.
Nee, aber so das Rabbit Hole, in das man selber so gerät, wenn man so im Internet lange sucht oder so.
Ja,
vielleicht ist es das. Wir wissen es nicht, aber das war zumindest Ehemänner von Holly Gramazio bei DTV erschienen. So, Katja, und du kommst mit einem Rätselbuch, glaube ich jetzt, ne?
Ein Rätselbuch, das nennt sich Das größte Rätsel aller Zeiten von Samuel Burr.
Das finde ich ein super schönes Cover.
Ja, es ist ganz dunkelgrün mit vielen Linien drauf, also ein Rätsel in sich.
Mhm.
Und es ist ein Debütroman und es ist typisch britisch, was ja zwischendurch auch mal sehr wunderbar ist dafür steht, für verschrobene, aber warmherzige Literatur durchaus. Und Es geht um Rätselmacher, die in England auf dem platten Land in einer Art Kommune leben. Dass zum Beispiel ein Labyrinthe-Bauer dabei oder ein Bauer von so Holz spielen, die so ganz schwierig auseinander zu bauen sind.
Oh Gott, das war was für mich.
Ja. Dein Traum, dein Albtraum.
Allerdings.
Und sie wohnen zusammen, sie arbeiten auch miteinander durchaus. Und wenn Geld reinkommt, dann wird das einfach untereinander aufgeteilt. Was zum Beispiel auch ein Maler ist, der Puzzle illustriert und der hat zum Beispiel den größten Erfolg. Und so unterstützen sie einander und sind füreinander eine Familie. Und in den 90ern ist da auf einmal eine Hutschachtel, die da abgelegt wird vor der Haustür. Und Pippa, die macht die Tür auf und sieht diese Hutschachtel und da ist drin ein Baby.
Ach.
Ein Junge. Ach ja, genau. Und sie nehmen natürlich dieses Kind in ihre Gemeinschaft auf und 25 Jahre ungefähr später sind natürlich die Rätselmacher älter geworden und Pippa ist mittlerweile hochbetagt und sie wird dahin scheiden. Und für Clayton mittlerweile erwachsen, also aus dem Findelkind ist ein junger Mann geworden, der muss sich auf einmal mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen, weil quasi seine größte, ja, die Frau Pippa war die Person, mit der er am meisten verbunden war. Sie ist auf einmal weg und er sieht sich damit konfrontiert, nach seiner Vergangenheit zu suchen. Und das möchte er auch sehr gerne. Und Pippa weiß offenbar mehr als gedacht, denn sie hinterlässt ihrem Ziehsohn allerlei Rätsel.
Ja.
Und anhand dieser Rätsel macht er sich auf die Reise. Und man muss dazu sagen, dass Clayton auch verschroben ist, genau wie die ganzen Rätselmacher.
Wenn du da aufwachst, ist es nicht so schwierig.
Ja, genau. Er hat noch eigentlich kein Talent für Rätsel, aber doch einige Charakterzüge übernommen. Und er macht sich jetzt ganz allein mutig auf den Weg und wird nach und nach Rätsel lösen. Und wie gesagt, das führt ihn nach London und da wird er unglaublich Bekanntschaften machen. Und wir begleiten ihn Stück für Stück dabei, das Rätsel zu lösen. Und es sind immer wieder Rätsel eingewoben. Und wenn man
Kann man
Spaß,
selber mitraten?
Wenn man möchte, genau.
Ich falle dir ins Wort.
Weil du gerne miträtseln möchtest.
Ja.
Das ist ganz übermütig. Hm. Aber wenn man das nicht möchte, dann kann man auch einfach weiterlesen, weil sich die Fragen dann auch auflösen im Text. Und ja, es ist wirklich eine wunderbare, warmherzige Lektüre für den kalten Januar. Also ich finde, es hat mir wirklich große Freude gemacht. Es ist ein bisschen abseitig von meinen regulären Lesegewohnheiten, aber wie du schon sagtest, das schöne Cover, das hat mich sofort angesprochen und ich dachte, ach, ich lese mal rein und dann musste ich einfach immer weiterlesen.
Das klingt super.
Ja.
Sehr schön. Das erinnert mich auch ein bisschen an diese Mördel, die wir jetzt hier haben, um so ein bisschen so Rätsel, ich liebe ja Rätsel. Ich finde es ganz großartig.
Stimmt, auch diese Exit-Games und sowas.
Ja, ich liebe ja Escape Rooms. Ich könnte jeden Tag in einen Escape Room gehen. Oh Gott, das ist wirklich ganz großartig. Ja, also wir machen weiter, wo wir gerade von Rätsel gesprochen haben. Dieses kleine Klingeln war nur das Telefon, was wir vergessen haben auszuschalten. Wir gehen offen mit unseren Pannen um. Das nächste Buch hat ebenfalls eine sehr rätselhafte Geschichte im Ursprung. Una Mannion hat geschrieben, Sag mir, was ich bin. Es ist beim Steidl Verlag erschienen. Und 2004 verschwindet eine junge Frau, Dina Garvey heißt sie. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit und kommt dort nie an. Und ihre Schwester Nessa ist vollkommen überzeugt davon, dass es ihr Schwager gewesen sein muss. Also Lukas ist zwar nicht mit Dina verheiratet, aber der Vater der gemeinsamen vierjährigen Tochter. Und es gab auch schon mal eine Anzeige gegen körperliche Gewalt, wegen häuslicher Gewalt. Und überhaupt war Lukas immer so unglaublich manipulativ, wollte Dina der Familie entfremden. Und irgendwie ist Nessa sehr überzeugt, der steckt dahinter. Nur Lukas hat ein Alibi. Und Dina hat auch eine Vorgeschichte, denn sie leidet an Depressionen. Hat auch schon mal ihre Tabletten eigenmächtig abgesetzt und auch in der Jugend einen Suizidversuch hinter sich, was auch mitbegründet darin ist, dass die Polizei sich nicht so viel Mühe macht, sie aufzuspüren. Und Lukas, dem man nichts nachweisen kann, weil er hatte, wie gesagt, das Alibi, schnappt sich die vierjährige Ruby, die gemeinsame Tochter, und verschwindet mit ihr nach Vermont. Er lebt mit ihr dort in einer Inselgruppe, sehr naturnah, bei seiner Mutter, Clover heißt die, und Ruby hat wirklich eine ganz, ganz glückliche Kindheit, lernt viel von ihrem Vater und findet das alles ganz wunderbar. Sie hat kaum noch Erinnerungen an ihre Kindheit in Philadelphia, weder an ihre Tante noch an ihre Mutter so richtig. Sie weiß, dass die Mutter, je älter sie wird, sie weiß, dass die Mutter verschwunden ist, weil ihr Vater und auch ihre Großmutter ihr immer sagen, die war eh immer unzuverlässig, kein Wunder, dass sie dich einfach im Stich gelassen hat. Und dann aber, je älter Ruby wird, desto mehr kommen ihr Dinge merkwürdig vor. Zum Beispiel, warum sind so viele Kameras auf ihrem Grundstück? Wer soll da beobachtet werden? Und vor allem, wer schaut sich das an, was da aufgezeichnet wird? Warum wird der Briefkasten plötzlich von ihrem Vater in einem Anfall von Wut vollkommen zerstört? Was hat es mit diesen gelben Briefen auf sich, die immer ankommen, die sie aber nicht lesen darf, wo aber einmal, als sie einen Blick darauf erhascht, ihr Name ist und sie ist sehr, sehr davon überzeugt, die müssen von ihrer Mutter sein. Also sie ist sich so sicher, ihre Mutter muss eigentlich irgendwie über sie wachen und versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Und dann ist da noch immer so ein grünes Auto, was ihr auffällt, wo sie sich nicht sicher ist, wird sie beobachtet oder ist das wirklich nur ein Zufall? Gleichzeitig sind wir aber auch bei Nessa, die den Verlust ihrer Nichte nicht verwinden kann und alles versucht dran zu setzen, damit ihre Schwester doch noch gefunden werden kann. Und das ist springt immer zwischen diesen beiden Perspektiven hin und her. Es ist wunderbar ruhig erzählt, aber die Autorin zieht diese Spannungsschraube immer mehr an. Ich finde, das hat durch das Nature-Writing gerade zu Beginn in Rubys Kindheit ganz viel Anklänge an Gesang der Flusskrebses, allerdings ein bisschen literarischer. Und mir ist es so ein bisschen schleierhaft, warum es den Gold Dagger Award 2024 bekommen hat für den besten Kriminalroman des Jahres, weil für mich ist das kein Kriminalroman eigentlich, noch nicht mal so ein richtiger Spannungsroman, obwohl er sehr, sehr spannend ist, aber es ist eigentlich ein Roman über Gewalt, über Manipulation, über Kontrolle und über unglaubliche Widerstandskraft und familiäre Verbundenheit. Und ich finde, es ist ein ganz großer, warmherziger Roman. Also, ich liebe ihn sehr.
Es sieht wunderschön aus.
Es sieht vor allem wunderschön aus. Ja, der Steidl Verlag hat einfach echt ein Händchen.
Ja, total.
Leinen gebunden und dann wunderschönes Cover. Ja, also nehmen Sie mal das Buch zur Hand, wenn Sie das nächste Mal bei uns im Laden sind. Es lohnt sich sehr.
Sehr gut.
Oh, du hast jetzt, was Preisgekröntes.
Ja, eben etwas ebenfalls Preisgekröntes. Aber mir erschließt sich auf jeden Fall, warum es diesen Preis gewonnen hat.
Ja, also es ist auf jeden Fall auch preiswürdig, aber als Kriminalroman hätte es nicht ausgezeichnet.
Ja, manchmal wundert man sich über die Kategorien. Und wir sprechen über Umlaufbahnen von Samantha Harvey. Es hat 2024 den Booker-Preis gewonnen und ich finde wirklich zu Recht. Es spielt im Weltraum. Es spielt auf einer internationalen Raumstation. Wir begleiten 6 Astronautinnen und Kosmonauten auf ihrem Weg um die Erde. Immer wieder, mehrere Male am Tag sehen sie die Sonne quasi aufgehen. Mhm. Und das ist wirklich eine unglaubliche Atmosphäre, die da herrscht. Also wir begleiten sie bei ihrem täglichen Tun. Klar, die müssen ja auch essen, die müssen für sich sorgen und gleichzeitig natürlich auch Experimente machen. Da sind Mäuse mit an Bord. Also man hat das Gefühl, man ist mit ihnen dabei und kann das schaut auch aus dem was sind das denn? Raumstationen? Sind das Fenster? Bullaugen? Man weiß
Bullaugen
es nicht.
Ich würde jetzt einfach mal Fenster sagen. Ich war noch nie in einer Raumstation.
Noch nicht.
Ich möchte auch nicht, aber Fenster. Also, sie schauen aus dem Fenster.
Sie schauen aus dem Fenster auf die Erde und denken natürlich über das Leben nach. Sie denken darüber nach, wie schön es ist, auf der Erde zu leben, aber auch wie bedroht dieser Planet ist. Und das ist so eine Textstelle, da schreibt die Autorin darüber, dass ja eigentlich alles auf der Erde oder fast alles mittlerweile nach unserem Gefallen geformt ist. Flüsse werden begradigt, Berge werden geebnet und so weiter. Und das war ein unglaublich berührender Moment für mich, darüber nachzudenken oder mir bewusst zu machen, dass die Erde ja schon längst nicht mehr so aussieht, wie sie ursprünglich, also klar, Plattentektonik und so weiter, nicht wahr? Aber dass wir einen unglaublichen Einfluss haben und gleichzeitig uns auch so abgekoppelt haben von der Natur. Also es sind wunderschöne Gedanken in diesem Roman verarbeitet. Es ist sprachlich fantastisch, aber gleichzeitig auch sehr zugänglich. Ich finde ja, manche preisgekrönten Bücher, da denkt man ja, ja gut, ich verstehe, warum es diesen Preis gewonnen hat, aber es berührt mich nicht, es unterhält mich nicht. Und ja, wir sind wirklich bei jedem einzelnen Kosmonauten, Astronaut dabei, wie sie diese Zeit einfach empfinden. Und das kann durchaus unterschiedlich sein. Da ist auch ein Gespräch dabei, dass eine Astronautin zum einem Kosmonauten sagt, wie kannst du hier sein, aber gleichzeitig an Gott glauben? Und der sagt im Gegenzug, wie kannst du hier sein und nicht an Gott glauben? Also das sind...
Stimmt. Ja, ja, beides hat ja was für sich.
Irgendwie. Ja, total. Mhm. Und ja, es ist wirklich ein Plädoyer für unseren wunderschönen Planeten. Und tatsächlich ist es so, also ich habe da auch noch nie drüber nachgedacht, ob ich mal zum Mond reisen möchte oder wie auch immer. Aber man ist sich bewusst, dass das unglaubliche Strapazen sein müssen, ja, auch psychisch.
Das glaube ich,
von der Familie, ja, von lieben Freunden, mhm, getrennt zu sein und wirklich auf engstem Raum da mit Leuten zusammen zu sein. Und trotzdem denkt man irgendwie drüber nach, oh, ich würde auch gerne mal durch ein Fenster auf die Erde gucken, und du auf keinen Fall.
Nee, das war schon, also ich liebe Science-Fiction-Filme und alles, aber ich habe ja schon Flugangst, also dann allein schon in eine Rakete zu steigen, nee, auf gar keinen Fall.
Nee, das sind so Tabletten, die man einnehmen
kann. Ja, super, da kann ich das gleich lassen, wenn ich so eine Tablette nehmen muss, um das zu erleben. Also ich sehe das immer gern und es ist bestimmt auch ganz toll, aber ich glaube, es würde mich total beklemmen. Also wenn, müssten schon die Raumstationen und auch es müsste dann so Raumschiffe geben wie die Enterprise, also wo alles schon irgendwie so komfortabel ist wie auf so einem Kreuzfahrtdampfer oder auf so einem, also das,
Das wird hier nicht passieren, nee, muss ich dich.
Ja, nee, deswegen.
Gut, außer Herrn Linden berate ich. Man denkt wirklich mal drüber nach, vielleicht die Strapazen und auch das ein oder andere Millionchen auf dem Konto anzufassen und vielleicht auch da mal auf eine Raumstation zu kreisen. Also ich finde, es ist ein wunderschönes Buch und mein Lieblingsbuch des vergangenen Jahres.
Oh, wow.
Muss ich wirklich sagen.
Wow.
So, ja, im Endspurt hat es auf Platz 1
über die geschafft. Ziellinie noch geschafft. Ja. Super, ja. Ein schöner mehrdeutiger Titel auch, ne? Umlaufbahn. Das finde ich auch ganz schön.
Ja, also es heißt ja Orbital.
Im Original.
Ach, und falls Sie denken, also gute Vorsätze fürs neue Jahr, dass Sie mal wieder ein Buch auf Englisch lesen möchten. Ich finde, ich habe es auf Englisch gelesen und ich finde, es ist wirklich sehr, sehr gut lesbar. Und die paar Worte, die man dann nicht kennt, kann man ja dann mal nachschlagen oder einfach mal nicht zum Perfektionismus neigen und einfach weiterlesen. Also ob auf Englisch oder auf Deutsch, ich empfehle es sehr.
Und Frau Schneider hat uns mit der Begeisterung so angesteckt, dass es nämlich unser Must-Read im Januar geworden ist. Also von daher werden Sie in diesem Buch bei uns kaum vorbeikommen. So, ich gehe etwas zurück in die Vergangenheit mit meinem letzten Buch. Es ist eine Novelle, Bezeichnung schon im Titel trägt. So ist es richtig. Mein Gott. Fluchtnovelle heißt sie. Thomas Stressel hat es geschrieben. Bei Surkamp ist es erschienen. Und Elke Heidenreich wird vorne direkt zitiert von einer Kritik aus der Süddeutschen Zeitung, in dem sie sagt, eine geradezu unfassbar gute Geschichte, fabelhaft erzählt. Genau das ist ein gutes Buch. Und ich kann ihr nur zustimmen. Thomas Stressler erzählt die Geschichte von zwei jungen Studentinnen. Ein Schweizer Student, der ist 23, trifft in Erfurt 1965 eine junge Studentin aus der DDR. Sie treffen sich in einer Kneipe, Art Kneipe, und kommen direkt ins Gespräch miteinander, verstehen sich super, und es ist beiden eigentlich sehr schnell klar, da soll mehr draus werden. Und beiden ist auch sehr schnell klar, dass da richtig viel mehr draus werden soll, also dass sie wirklich ihre Zukunft zusammen verbringen sollen. Und beiden ist auch gleichzeitig klar, dass die auf keinen Fall in der DDR stattfinden soll. Nun versucht der Schweizer, braver Bürger, wie er nun mal ist, auf legalem Wege herauszufinden, wie denn seine Freundin die DDR wohl verlassen könnte. Und er geht dann auch zu einem Anwalt und der erzählt ihm, ja, also das würde schon gehen. Man müsste nur bedenken, dass er seine Freundin, also seine zukünftige Ehefrau, den Staat ja schon einiges gekostet hätte, ne, durch Schulbildung und jetzt auch die Ausbildung an der Uni, und das müsste man schon mit einrechnen, und natürlich müsste man auch mitberechnen, was sie dem Staat noch wieder einbringen würde mit ihrer Arbeitskraft, und also da müsste man schon mit auf jeden Fall 10.000 D-Mark, natürlich West, ne, rechnen. Und da schluckt er nur so und sagt, okay, aber das kann ich mir jetzt wirklich nicht leisten. Und die überlegen hin und überlegen her, wie kann man denn, was kann man jetzt machen, eine Flucht irgendwie, ja, Kofferraum, Schall, irgendwie verwerfen ganz, ganz viele Dinge und dann haben sie die Idee schlechthin. Aber wie das ja bei allen genialen Plänen so ist, da geht einiges schief. Es macht überhaupt nichts, dass man weiß, dass Thomas Stressel die Geschichte seiner Eltern hier in dieser Fluchtnovelle erzählt hat. Dass man weiß, also es geht irgendwie gut aus, denn der Autor wurde ja geboren offensichtlich. Und das macht aber nichts, weil das ist wirklich so eine fabelhaft erzählte Geschichte. Die ist witzig, die hat Spannung. Die erzählt auch in so einer Mischung aus Erzählendem und auch diesem sehr kargen DDR-Amtsdeutsch. Wirklich diese Geschichte, die wie eine Novelle eben auch auf ein unglaubliches Ereignis hinzusteuert. Und ich kann das wirklich wärmstens empfehlen. Gerade wenn Sie mal nicht so viel Zeit haben und trotzdem ein gutes Buch lesen wollen. Das sind schlappe, ich muss Ihnen mal ganz kurz gucken, es ist wirklich nicht sehr dick, das Buch. Es sind schlappe 120 Seiten, die Sie da bequem an einem Abend lesen können. Und wenn Sie auch mit etwas Heiterem ins Jahr starten wollen, dann kann ich Ihnen dieses Buch sehr empfehlen. Apropos heiter, ich sehe da bei dir jetzt...
Ja, auf jeden Fall ein Kinderbuch. Mhm. Aber ich wollte bei dir noch sagen, dass man
Darfst du.
Vielen Dank. Diese ganzen Fruchtgeschichten, wenn man die hört, ich finde, die klingen meistens wirklich unglaublich. Ja. Und sie sind einfach wahr.
Ja.
Dass wirklich Menschen das auf sich nehmen. Das finde ich Wahnsinn. Und auch, dass man quasi sich freikaufen konnte, so quasi wie Volkseigentum war. Also wirklich diese Arbeitskraft und alles, das ist wirklich Wahnsinn. Also
das ist auch wirklich eine Unglaublichkeit. Und wenn man dann denkt, weil auch immer Flucht ja heute ganz anders besetzt ist, irgendwie, man denkt, diese innerdeutsche Fluchtbewegung, die es ja nun einfach immer gab, von Ost nach West und was das wirklich auch, was da dran hing ja auch für die meisten Leute, dass die Familien ja in Mitleidenschaft gezogen wurden, einfach in Sippenhaft auch genommen wurden dann, ne? Ja, aber das ist wirklich komischerweise, trotz des ernsten Themas, irgendwie ein leichtes Buch.
Das ist auch eine Kunst.
Das ist echt eine Kunst. Ja, hat er wirklich ganz großartig gemacht. Also Chapeau, Herr Stressler, wirklich. Ganz, ganz toll.
Ich sage auch Chapeau zu meinem Buch.
Oh, das finde ich, sieht schon so großartig aus, bitte.
Hast du schon mal einen Rubik's Cube versucht zu lösen?
Ja, ich bin ja aus der Generation, als er aufkam. Ich hatte natürlich einen zu Hause, aber...
du hast ihn dann auseinandergefummelt und dann...
Ich habe ihn nie geschafft. Ich habe dann immer so ein bisschen gedreht und gab es ja immer die todsicheren Tipps, was man machen musste. Ja. Immer so drehen und so drehen. Mhm. Dann irgendwie wie viel tausend Mal man das machen musste, bis er wieder okay war. Und habe ich immer gedacht, nee. Also er sah dann immer ganz schön aus, aber es war für mich nicht das richtige Spielzeug, würde ich sagen. Genau, die Farben waren schön. Schönes Raumobjekt, sagen wir mal so. Ne?
Cool. Ja. Genau, in dem Buch Ich und der Zauberwürfel geht es um eben diesen Rubik's Cube. Der wurde erfunden von einem Ungar mit Nachnamen Rubik. Und erzählt wird die Geschichte vom Autor Daniel Fehr und fantastisch illustriert vom KünstlerInnen-Duo Golden Kosmos. Und es geht um ein Mädchen, die zu Hause in einer Kiste einen Würfel findet mit 6 unterschiedlichen farbigen Flächen. Und sie stellt fest, dass man daran rumdrehen kann und macht das voller Begeisterung und stellt irgendwann fest, oh, ich kann es nicht mehr zurückdrehen. Ja. Ich habe es kaputt gemacht. Was jetzt? Sie geht zu ihrem Vater und der, ist gar kein Problem, das mache ich doch. Naja, er kriegt es natürlich nicht hin. Und sie nimmt dann den Würfel mit in die Schule und alle haben verschiedene Ideen. Und die beste Idee scheint dann zu sein, das Ding eben auseinanderzubauen und dann wieder zusammenzusetzen. Mhm. Und sie kommt nach Hause und der Vater, Mensch, wie hast du das denn geschafft? Sie gesteht es dann aber auch bald und es stellt sich raus, dass die Mutter weiß, wie man diesen Zauberwürfel am besten löst. Und das Mädchen beschließt aber fleißig zu üben, damit sie das dann auch bald kann. Und man erfährt außerhalb der Geschichte noch unglaublich viel über die Entstehung und die besten Lösungsstrategien. Und das ist wirklich unglaublich unterhaltsam. Und ich finde auch für Erwachsene ein fantastisches Buch. Es ist ab 6 Jahren konzipiert und das finde ich sehr realistisch. Und ich muss sagen, eigentlich habe ich immer gedacht, nee, ein Zauberwürfel interessiert mich nicht. Aber nach der Lektüre denke ich, ich brauche so ein Ding.
Also ich weiß, damals musste jeder. Also ich glaube, in meiner Klasse gab es, glaube ich, niemanden, der keinen hatte. Oder? Ja. Also wir waren alle damit. Und natürlich die Mathe-Cracks und haben immer die dollsten. Und ich hatte es eigentlich nur, weil es jeder auch hatte. Ja, muss ich ja gestehen. Und Ja, ne? So wie man eben Monchichis hatte, da war ich noch etwas jünger, da hatte man Monchichis, jetzt hatte man eben diesen Zauberwürfel.
Ja.
So war das dann eben, ne? Vielleicht Gruppenzwang.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja ein Revival.
Und aber wie schön harmlos im Grunde, ne?
Ja, herrlich. Mhm. Und wirklich Fingerfertigkeit und das Gehirn anstrengen.
Absolut, ja, hat bei mir nichts gebracht, aber doch, es war sicherlich beabsichtigt. Naja, es ist nett, dass du das so sagst.
So meine ich das auch.
Nee, aber ich finde, das hat auch wirklich direkt, ich sehe mich schon wieder mit diesem Würfel in der Hand und das ist eigentlich auch echt eine geniale Idee, die er da hatte.
Ja,
ne?
Total. Mhm. Genau. Und das kann man eben alles nachlesen in Ich und der Zauberwürfel.
Wunderbar. Ja, das war der Januar-Podcast schon wieder. Ich hoffe, Sie hatten gern viel Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß, Katja.
Danke.
Ich hoffe, dir ging es auch so.
Ja,
sag ja. Und jetzt bleibt mir noch, jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, auf unseren Kalender schauen und es bleibt mir noch zu überlegen, wann wäre denn der nächste Podcast? Und ich weiß es nicht.
Anfang
es müsste...
Februar.
Nee, im Januar. Anfang Februar. Wir sind ja schon im Januar. Mein Gott, Sie sind auch... Jetzt muss ich mal kurz hier auf meinen Kalender schauen. Der 4. Februar. Dann kommt der nächste Podcast und ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen und wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Jahr. Bis bald. Tschüss.
Bis bald.